Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Ja, Corona hat uns weiterhin im Griff und man weiß nicht, wie lange der Shutdown noch dauert. Wahrscheinlich noch deutlich länger, als uns allen lieb ist. Und wir wissen ja auch noch nicht, wie lange wir noch zu Hause rumsitzen müssen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin, in der es heute darum geht zu fragen, ja, was macht das mit uns allen? Was macht das im Besonderen mit queeren Menschen? Wie sieht es aus mit der psychischen und physischen Gesundheit? Und wie betrifft es Menschen, die sowieso schon psychisch vorbelastet sind? Wie geht man um mit Corona und dem Lockdown? All das soll es heute gehen und zu Gast bei Queer as Berlin ist Conor Thomae, Berater bei der Schwulenberatung Berlin. Hallo Conor.
Ja, hallo Michael, danke für die Einladung.
Ich fange mal so an, erzähl doch mal, um mal zu wissen, was man bei euch, in welchen Bereichen man sich beraten lassen kann. Was bietet ihr bei der Schwulenberatung an, wenn ich zu euch komme? Also welche Beratungsangebote habt ihr?
Ja, also wir sind eine Einrichtung, die Hilfe anbietet für Lesben, Schwule, Trans und Inter, die Hilfe brauchen, so unterschiedlicher Art. Also zum Beispiel bieten wir psychologische Beratung an, wir bieten noch eine spezialisierte Beratung an für Trans- und Interpersonen, die da Unterstützungsbedarf haben, aber auch eine Beratung zum Thema Umgang mit Alkohol und anderen Drogen. Eine Antidiskriminierungsberatung, es gibt so offene Angebote, Gruppenangebote und für Personen, die einen intensiveren Unterstützungsbedarf haben, also gibt es noch so Dinge wie betreutes Wohnen, so wo es dann eine engere Begleitung im Alltag gibt. Also im Grunde genommen darf sich erstmal so jede queere Person an uns wenden und wir gucken, ob wir was anbieten können und wenn nicht, dann fällt uns vielleicht was ein, irgendwie so, wo wir die Person dann auch hinschicken können. So, aber es gibt so, mit vielfältigen Themen ist man bei uns gut aufgehoben.
Also ein breites Angebot sozusagen,
was ihr habt.
Erstmal so die allgemeine Frage. Corona geht ja nun schon seit 10 Monaten. Wie hast du das eigentlich erlebt jetzt so in deiner Beratungstätigkeit? Also ganz banal, natürlich, wahrscheinlich ist es einfach voller, ne? Wahrscheinlich ist einfach mehr zu tun als früher. Aber erzähl mal, wie hat sich das für dich verändert?
Ja, es kommt so ein bisschen so in Wellen. Also im Frühjahr 2020, so hatte ich das Gefühl, alles war neu und es gab eine große Verunsicherung. Und da war diese Ängstlichkeit dann viel mehr so Thema in den Beratungsgesprächen, die wir geführt haben. So Umgang mit der Angst oder wie soll ich jetzt mit dieser sehr schwierigen Situation umgehen. Und dann haben wir uns alle so ein bisschen so daran gewöhnt, dann die Veränderungen, die wir im Alltag einführen mussten und einen gewissen Umgang damit gefunden. Und jetzt sind andere Themen also da stärker in den Vordergrund getreten, so wie ja Einsamkeit oder Umgang mit Substanzkonsum, wenn man vermehrt im Homeoffice ist zum Beispiel und die soziale Kontrolle irgendwie so durch den Arbeitsplatz oder durch Bekannte, die man zurzeit nicht so sieht wie früher, dann nicht da ist, irgendwie so, dass es dann schwerer ist, sich vielleicht selber so zu regulieren oder da eine Struktur zu finden.
Also, dass man sich so den Tag schön trinkt, wie man so sagt, dann so, ne, wie... Also es ist ja, ich frage nur deswegen, weil man hat ja so Artikel auch gelesen, dass so der Alkoholkonsum auch gestiegen ist in Lockdown-Zeiten. Also es gilt ja nicht für queere Menschen, sondern allgemein jetzt.
Ne? Ja, es gilt allgemein so und ich denke, queere Menschen sind da nicht ausgenommen. Ich kenne das dann auch so aus Gesprächen, dass Personen mir dann erzählt haben, also jetzt, wo ich zu Hause gearbeitet habe, dann habe ich dann beim Mittagessen sowas getrunken, was ich früher nicht gemacht hätte. Und ja... Genau, vielleicht gibt es da einen Reflexionsbedarf und da unterstützen wir dann gerne, irgendwie so, damit man da die Kurve wieder kriegt und das wieder in gesunde Bahnen bringen kann. So.
Und jetzt nur ganz praktisch gefragt, weil das ja auch immer ein Problem ist bei den Institutionen jeglicher Art. Macht ihr das jetzt eigentlich online oder kann man zu euch immer noch in Person live treten, also zur Beratung? Also
wir machen sehr viel telefonisch und online. Also viele Dinge. Wir versuchen das möglichst telefonisch oder online durch Videogespräche so abzudecken. Wir sind auf jeden Fall nach wie vor erreichbar, so zu den üblichen Zeiten, so von morgens bis abends. So, also wenn eine Person Hilfe braucht, dann auf jeden Fall melden und wir gucken dann, was geht. Also weil, wenn telefonisch oder Video geht, dann ist das zu bevorzugen. Aber nicht jeder kann damit umgehen oder hat die technischen Voraussetzungen dafür oder eine hellhörige Wohnung, wo die Mitbewohner mithören oder der Partner irgendwie so, man will sich gerade über Beziehungsschwierigkeiten sich austauschen, irgendwie so, dann bieten wir auf jeden Fall auch die Möglichkeit an, in die Beratungsstelle zu kommen. So, ne, also.
Ja, weil es aber auch persönlicher ist, ne, so.
Genau, es fällt vielen Menschen so schwer, über ihr Innerstes zu sprechen, so am Telefon, wenn man nur die Stimme hört. So, für manche, man muss ja auch gleichzeitig sagen, für manche Leute ist es eine Erleichterung, so, ne, also viele können jetzt besser irgendwie so, oder schaffen den Schritt eher in die Beratung, weil es telefonisch oder per Video läuft. Und für manche andere ist es dann einfach so ein zusätzliches Hindernis und wir versuchen da Wege zu finden, so dass jeder, der Hilfe braucht, auf jeden Fall die Hilfe bekommt. So. Aber es ist jetzt so seit auf jeden Fall seit November wieder oder seit Mitte November, vieles läuft telefonisch und online. Ja.
Aber erzähl mal, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, mit welchen Sorgen und Nöten kommen denn die Menschen zu dir, zu euch? Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, also das hat sich ja auch so ein bisschen verändert, aber ich meine, das ist ja auch so eine eigene Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand ja auch am Anfang so, als das Thema noch neu war, das war ja auch so eine unglaubliche Unsicherheit, also weil man auch nicht wusste, okay, wie gefährlich ist das jetzt eigentlich, also wie geht das jetzt alles weiter, ne? Also es war ja so ein bisschen also Weltuntergangsstimmung, sage ich jetzt mal. Ja. Das hat sich natürlich so ein bisschen verändert, weil man jetzt auch mehr Erfahrung jetzt schon hat mit dem Virus, aber erzähl mal, mit welchen Sorgen und Nöten sind die Leute zu dir gekommen?
Ich denke, so am Anfang der Krise hatte das auch so Neuigkeitswert. Ne? Das war irgendwie so eine Herausforderung und da herrschte so eine Stimmung von so, wir packen das alle gemeinsam an und wir werden da schon durchkommen. Und jetzt so, je länger sich das hinzieht oder mit ein bisschen Auf und Ab, im Sommer war alles viel entspannter, na, da war viel mehr möglich. Und jetzt so seit dem Herbst und jetzt besonders im Winter, also wir sind jetzt Mitte Januar, wo die Kontakteinschränkungen also wieder viel strenger sind, dass jetzt mittlerweile so vielen Leuten geht langsam so die Puste aus, wo es schwer ist, jetzt die Motivation so zusammenzusammeln, irgendwie so um diese Krise dann noch weiter so zu überwinden. So. Also ich denke, ja, darum geht es, dass es manchen Leuten einfach so jetzt die Puste langsam ausgeht, weil es doch anstrengend ist.
Ja, es geht ja, glaube ich, allen so, ne? Dass man so denkt, wie lange geht es noch? Aber ich würde dich gerne mal fragen, ist denn eigentlich bei Leuten, die zu dir, zu euch kommen, da manchmal auch schon so Reden, Hilfe an sich? Also dass die Leute jetzt irgendwie merken, okay, sie haben zu wenig Menschen, mit denen sie sich austauschen können? Oder kann man das jetzt so grundsätzlich nicht sagen?
Ja, also so ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Personen, die zu uns kommen, die ein nicht so gut ausgebautes soziales Netzwerk haben und die jetzt natürlich anders betroffen sind von Kontakteinschränkungen, so wo die Einsamkeit dann stärker da ist und da, ja, reden hilft natürlich. Aber auch wenn man über persönliche Themen oder persönliche Belastungen sprechen will, ob das jetzt um Beziehungsprobleme oder Depressionen, Ängste, vielleicht eine Problematik mit Drogen oder Alkohol, dann sind die Bekannte und die Freunde nicht immer die geeigneten Personen, um darüber zu sprechen. Und da hilft es schon, mit einer fremden Person zu sprechen, die mit ein bisschen mehr Distanz auf die Sache schauen kann und wo man dann leichter da in so einer Reflexion gehen kann. Also ich würde sagen, es sind so ganz unterschiedliche Personen. Es gibt Personen, die zu uns kommen, die das allererste Mal so eine Hilfe in Anspruch nehmen in ihrem Leben. Und dann gibt es auch Personen, die ja stärkere oder länger anhaltende psychische Beeinträchtigungen haben, die immer mal wieder mit ihren Beeinträchtigungen konfrontiert sind. So. Und ja, wir sind da irgendwie so alle unterschiedlich betroffen auch von der Krise. Das merkt man auch. Also die gut im Job sitzen und ein gutes soziales Netzwerk haben, denn denen fällt es vielleicht leichter, so die Krise so zu meistern, als Personen, die in prekären Arbeitssituationen sind oder wenig Bekannte und Freunde haben. Die sind dann natürlich anders herausgefordert.
Und würdest du sagen, ich meine, das ist ein bisschen vielleicht eine Klischeefrage, aber dass queere Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht auch öfters Single sind oder so, und dann ist Berlin ja sowieso auch, oder überhaupt Großstädte, kann man vielleicht sagen, ja, so Orte, wo dann manchmal auch so eine gewisse Anonymisierung auch sowieso da ist, dass queere Menschen dann so da nochmal stärker von betroffen sind? Oder kann man das vielleicht so jetzt gar nicht sagen? Wie ist denn so dein Eindruck?
Also ich würde jetzt nicht sagen, so per se stärker, aber ich würde auf jeden Fall sagen, anders betroffen, so, weil, also die Orte, wo wir uns treffen, ne, die Bars, die Clubs, aber auch die Sportvereine, das Chor oder, ne, also in Berlin gibt es so viele Angebote für so viele Interessen. Und die meisten von diesen Angeboten gibt es im Moment nicht. Also manche Vereine irgendwie so haben jetzt Online-Angebote und so, Sportvereine und so, klar. Aber für Leute, die dann noch keinen Zugang dazu haben, ist da das Hindernis erstmal so groß, zum allerersten Mal in so eine Online-Sportgruppe zu gehen. So, ich meine, klar, manche Leute so wachsen an der Krise, sehen das jetzt als eine Möglichkeit, Dinge zu tun, die sie sonst noch nie getan haben. So, ne? Man sagt ja oft so platt, so in der Krise steckt die Chance. So. Ich würde das jetzt.
Aber das sind wahrscheinlich die, die bei dir anrufen oder die sich bei dir melden, ne? Die jetzt sagen, so eine Chance da drin, oder? Wie ist das?
Nee, ich meine, wenn man länger jemanden begleitet, so, dann kommt man vielleicht auch darauf, auch eine Krise als Chance zu sehen. Aber ich würde es jetzt so per se nicht so sagen, in jeder Krise steckt eine Chance. Also für manche Leute ist diese Krise einfach schrecklich im Moment. Irgendwie so. Und ich finde es da, also manchmal so, wie soll ich das sagen? So manchmal gibt es so ein, ja, in unserer Gesellschaft so eine Neigung, irgendwie so die Dinge dann auch, das Schwierige so wegzureden und zu sagen, naja, das packen wir jetzt an oder in dieser Krise steckt eine Chance und wir machen das Beste draus. Ja, das ist an sich gut so, aber es gelingt nicht jedem und es gelingt nicht immer. Und also vor allem so längerfristig hilft es nicht, irgendwie so, wenn man das, was schwierig ist und anstrengend ist, einfach so wegwischt und sagt, ach, das wird schon.
So. Ja, ja, das ist halt immer so ein Zweckoptimismus, ne, der dann oft verbreitet wird. Ne, so.
Ja. Die auch eine gute Strategie sein kann, ne, also irgendwas jetzt so zu bewältigen. Aber es kann es auch für manche Leute manchmal so schwerer machen, so doch sich auszusprechen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Also weil sie das Gefühl haben, ich darf meinen Freunden nicht sagen, wie es mir wirklich innerlich geht. So, ne,
obwohl das ja eigentlich dann auch ein schlechtes Zeichen für deinen Freundeskreis ist, ne, wenn du, also ich meine, also wenn du dich jetzt, also sag mal so, du musst dich ja nicht allen öffnen, aber wenn du jetzt gar niemanden hast, dem dich öffnet, also ich meine, weil ja denken würde, dafür sind deine Freunde ja auch da, ne, dass du auch mal sagen kannst, okay, mir geht's jetzt nicht so toll.
Ja, 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 natürlich. Irgendwie so, ne? Gibt's da Freundschaften unterschiedlicher Qualitäten. Aber manchmal hilft es auch, so mit einer fremden Person zu sprechen. Ich weiß so, dass ich selber auch schon, also des Öfteren Hilfe in Anspruch genommen habe in meinem Leben und da fiel es mir auf jeden Fall leichter, einer Person, also die eine professionelle Rolle hatte, irgendwie so bestimmte Dinge so zu erzählen, als jetzt auch sehr, sehr gute Freunde. Ne? Also da erzählt man das dann auch auf eine andere Art und Weise.
Mhm. Ja. Ja, das kann man vorstellen, ja, weil man so eine andere Ansprechhaltung hat. So, ne? Aber erzähl mal bitte, so die Leute, die jetzt zu dir kommen, was sind denn jetzt so die größten Nöte? Also Einsamkeit, so Mangel an Intimität, Mangel an Sex, sicherlich auch. Also was sind denn so die in Anführungszeichen jetzt üblichsten Nöte, die du so hörst?
Na, es sind oft so, also sagen wir mal so Probleme, die schon vor der Krise da waren, aber durch die Krise einfach so jetzt intensiver erlebt werden oder die jetzt in der Krise so schwerer zu meistern sind. Sagen wir mal so als Beispiel, irgendwie so jemand, der ein Problem hat so mit Substanzkonsum, irgendwie so, dass sie schon immer so Substanzen konsumiert haben und bisher immer gut damit klargekommen sind, ne, so in Ordnung, also nie das Bedürfnis gespürt haben, so das mit jemandem zu reflektieren. Aber jetzt in der Krise irgendwie so, wo das so ein bisschen abgleitet, also das, was wir vorhin so angedeutet haben, irgendwie so, das kann jetzt in der Krise leichter passieren, weil da die Kontaktaufnahme vielleicht dann leichter ist, ne, irgendwie so, wenn man da bestimmte Substanzen zu sich genommen hat. So, ja, und ja, die mangelnde soziale Kontrolle, die ich vorhin erwähnt hatte, und dann kommen so viele Kriterien zusammen, die dafür sorgen können, dass es jetzt einfach schwieriger wird. So, es muss nicht so sein, ne, also es geht, ne, ich will jetzt nicht so den Teufel an die Wand malen, alle haben es schwer, aber es ist natürlich eben so, ich berichte aus meinem Arbeitsalltag, und also dort ist es natürlich so, es kommen ja nur Personen, die wirklich Probleme haben, so, ne, also da, es gibt bestimmt irgendwie so eine Reihe von anderen Personen, irgendwie so die ganz gut klarkommen gerade, so die gut eingebunden sind und so weiter. Aber ja, also, ne?
Also und sind es eigentlich so altersmäßig, geht das quer durch oder ist es eine bestimmte Altersgruppe, die verstärkt dann zu dir kommt?
Es geht um alle Altersgruppen, also eigentlich, also von, ja, genau, so 18, 19 irgendwie so bis, also zu Personen, die schon in der Rente sind. Es gibt auch ein spezialisiertes Beratungsangebot oder Kontaktangebot für ältere schwule Männer gibt es zum Beispiel auch. Das ist jetzt also nicht in meinem Arbeitsbereich, aber da gibt es also mehrere Kollegen, die sich um diesen Personenkreis kümmern. So. Und im Moment, was man auch so sagen kann, ich meine, die Gruppenangebote zum Beispiel, die wir vor Corona hatten, die haben wir nach wie vor. Also das läuft alles weiter, nur das läuft jetzt online.
Also da finde ich es ganz... Also per Zoom zusammengeschaltet dann oder so?
Per Zoom oder über andere Videoplattformen, ja genau.
Okay.
Also, das finde ich so ganz wichtig, so dass wir das, dass wir diese Struktur aufrechterhalten, so dass wenn da im Außen da so viel im Umbruch ist, dass die Hilfe, die gebraucht wird, nach wie vor da ist. So, ne, und
aber sag mal, ich stelle mir das schwierig vor, also so als Berater, also ja, also sag mal, wenn ich jetzt irgendwie zu dir komme und sage, okay, ich habe jetzt so ein Problem mit, dass ich mich einsam fühle oder dass ich auch so einen Mangel an Intimität verspüre, was rät man denn da? Also ich meine, es ist natürlich jetzt so ein bisschen so schwierig zu, weil ich meine, das Problem ist ja jetzt auch nicht aus der Welt zu diskutieren, ne? Mhm. Also dass jetzt man einfach mit allen möglichen Beschränkungen jetzt einfach konfrontiert ist. Mhm. Ja, überall im Grunde, in allen Lebensbereichen, wenn man so will. Was rät man denn da den Leuten?
Ja, naja, es ist auch so schwierig, da so eine Antwort zu geben. Also für den Fall gibt's den Ratschlag, ne? Also weil die Lösung wird für jeden was anderes sein. Und im Grunde genommen geht's dann viel mehr so zusammen zu gucken. Also welche Möglichkeiten passen denn für diese eine Person in einer bestimmten sehr persönlichen und individuellen so Problemlage? Weil das, was mir bei Stress oder Einsamkeit hilft, ist nicht unbedingt das, was jemand anders helfen wird. Also da geht es so zu gucken, so welche Lösungen oder Schritte passen zu dir.
Aber kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben? Was könnte so ein Ratschlag denn sein? So.
Naja, also so zum Beispiel so zu gucken jetzt, zum Beispiel jetzt aktuell, also gerade in der Krise irgendwie so, wenn es jemand schwerfällt, also Kontakte aufzunehmen, zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn doch? Also, ne, also weil es hat jetzt so den Eindruck gerade irgendwie so, alles hat zu und man kommt mit jemandem in Kontakt. Aber es gibt ein paar Dinge, die laufen. Ne? Also es gibt so Sportvereine irgendwie so, die Online-Kurse durchführen. Es gibt Chöre, die sich per Zoom irgendwie so miteinander zusammenschalten. Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht aus. Das habe ich so
die
gesehen.
Zusammen singen, das wusste ich noch gar nicht. Okay.
Zusammen singen, ja. Und also es gibt in Berlin auch so diverse Vereine, so Village in Schöneberg ist ja einer irgendwie so, wo es da verschiedene Dinge irgendwie so bei Körperarbeit, Gesprächsgruppen, verschiedene Dinge. Also da gibt es einige und manchmal ist es so in Berlin, da gibt es so viel, dass es so unübersichtlich wird, irgendwie so, dass man vor, wie sagen wir so, vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sieht, oder?
Ja, ja, ist so. Richtig, ja, ja.
Genau.
Ja, ja.
Und da braucht es manchmal so nur so ein Hinweis, irgendwie so, wäre das was für dich, irgendwie so, oder passt das zu dir, oder gibt es was anderes, so, ne? Und dann kommen die Leute manchmal schon so auf gute Ideen, also die zu ihnen passen. Und manchmal ist es auch so, dass man nur so einen Hinweis von jemand anders braucht, der sagt irgendwie so, wie war das denn früher, wie war das vor einem Jahr, zu wem hattest du damals Kontakt, ist das ein Kontakt, den du auffrischen könntest? So, ne? Also klar, irgendwie müssen alle im Moment die Kontaktbeschränkungen berücksichtigen, aber trotzdem ist es immer noch möglich, so an der frischen Luft mit jemandem spazieren zu gehen, so, und da Risiken trotzdem so zu minimieren. Und auch online, also vieles verlagert sich in die Online-Welt. Ich meine, wo es da sowieso schon seit vielen Jahren eine Bewegung gibt, irgendwie so, wo schwule Szene oder queere Szene irgendwie so sich in die Online-Welt verlagert. Ich denke schon irgendwie so, dass durch Corona da das einfach so sehr verstärkt wurde in den letzten Monaten. Sowas führen wieder hat, ne?
Ja, also wobei ich ja immer, aber das ist jetzt nur eine ganz persönliche Meinung oder Einschätzung, wobei ich ja immer gemerkt habe, so bei diesen Zoom-Konferenzen, also wenn man jetzt so mit jemandem per Video da irgendwie spricht und so, ist alles wunderbar, ist ja toll, dass es das überhaupt gibt. Ich meine, vorher gab es die Möglichkeit ja gar nicht, aber mir fällt immer auf, dass mir das einfacher, leichter fällt, je besser ich jemanden kenne. Mhm. Also weil man merkt so, man hat so ein Gesprächsniveau oder so, man kennt sich gut und dann kann man das ganz gut einschätzen. Also ich finde immer so, wenn man sich nicht gut kennt, finde ich so eine Videokonferenzen immer schwieriger, weil man dann immer so gucken muss, okay, wie reagiert der andere oder die andere oder so. Siehst du das auch so?
Mir geht es persönlich auch so. Ich denke, es gibt da ganz viel, irgendwie so, was bei einer Videokonferenz fehlt, also ganz viel, was man da nicht mitkriegt. Und ja, man muss einfach so ganz ehrlich das so sagen, also das kann man nicht kompensieren, also durch andere Methoden. Also das, was so beim zwischenmenschlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht, irgendwie so, was da alles so stattfindet, irgendwie so, das kann man nicht ausgleichen, so über eine Kamera, also bei Zoom. Ja, also das wäre das eine. Ja, ich finde es ja, brauchen wir nicht schön zu reden. Aber es gibt dann auch Personen, irgendwie so, denen es sehr schwer fällt, irgendwie sich auf den Weg zu machen in so eine Beratungsstelle zum Beispiel. Und wir erreichen gerade jetzt so einige Personen, irgendwie so, die wir sonst nicht erreicht hätten.
Okay.
So, also durch die Online-Angebote. Also da ist so, würde ich auch sagen, so innerhalb so der Schwulenberatung auch so einiges an Schnelldigitalisierung passiert in den letzten Monaten. Und ja, also da ist auch Positives. Also ich will jetzt nicht alles schönreden, ne? Ich will nur sagen,
nee, ich so, verstehe schon, aber neue, so
differenziert,
ne? Neue Leute, die man da erreicht dadurch sozusagen.
Genau,
ja.
Genau, ja.
Sag mal, ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, ich habe neulich mal für die Siegessäule so einen Artikel geschrieben und da ging es dann darum, dass ja, viele Leute halt sagen, sie haben halt weniger Sex und Intimität oder viele sagen sogar gar keinen, ne, weil sie halt sagen, ja gut, ist mir halt zu gefährlich und so.
Ja.
Das spielt ja wahrscheinlich bei dir auch eine Rolle in der Beratung halt. Wie ist so dein Eindruck? Also ist das jetzt immer noch genauso wie vor einem Jahr zum Anfang der Krise oder ist das, oder wie ist so dein Eindruck da bei dem Thema?
Ich denke schon, dass im Frühjahr 2020, ne, also dass da sehr viel Angst war, an dass Leute sich sehr schnell eingeschränkt haben. Und da gab es sehr viele Personen, irgendwie so, die ihr Sexualleben eigentlich fast komplett eingestellt haben, so für mehrere Wochen oder länger.
Und zumal die Bars und so ja auch zu sind, die Clubs ja auch zu sind.
Ja,
ne?
Also die Orte der sexuellen Begegnung,
genau.
Eben so online, also Formate. Ja. Ich denke, es ist so ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt da Personen, irgendwie so, die jetzt irgendwie so gar keinen Sex haben oder die sich für die Zeit der Pandemie so ein Corona-Buddy so gesucht haben. Also das ist so eine Art, so eine
Steady.
Ja, so eine Monogamie auf Zeit so miteinander vereinbart haben. Also das habe ich auch schon gehört.
Echt witzig, das habe ich noch nie gehört, aber es ist ja eine gute Idee.
Ja, sich jemand ausgesucht, also ja, so eine Sexbekanntschaft irgendwie so, die miteinander dann so, die keine so romantische Liebesbeziehung ist, aber, so, aber wo man miteinander dann eine Monogamie auf Zeit zu vereinbaren.
Okay, so temporary so, ja.
Ja, ich meine, habe ich schon gehört, ich weiß nicht, wie häufig irgendwie so das jetzt, aber was ich schon auf jeden Fall gehört habe, ist so viele Leute, die so kleine Bubbles so gebildet haben, also während der Zeit irgendwie so, dass sie anstatt sehr vielen sexuellen Kontakten mit sehr vielen unterschiedlichen Personen hatten, irgendwie so, dass sie dann einfach so weniger Kontakte haben. So,
genau. Naja, man müsste sich ja wie auch jetzt quasi schwieriger organisieren. Das ist ja auch nicht so einfach. Na gut, kann man machen, aber es ist halt so, ja, ich meine, ein bisschen schwieriger jetzt geworden. Ne? So, ja.
Ja, ne, ist es. Und ich glaube, das Aushandeln von sexuellen Kontakten ist im Moment nicht so unbeschwert, wie es vielleicht sonst so wäre, weil. Also zum einen irgendwie so geht's, wie wir sagen, so um das Aushandeln so von Risiken. Welche Risiken irgendwie so bin ich bereit, irgendwie so einzugehen und welche nicht? Okay, das ist ja das eine, aber keiner von uns lebt so alleine, sondern ist auch in der Online-Welt irgendwie so, wird da drauf geguckt, irgendwie so, was die anderen so machen. Also das kriege ich dann schon mit, irgendwie so, dass es schwerer ist, im Moment über diese Dinge zu sprechen. So, und weil dieses Thema sich dafür anbietet, auch moralisierend darüber zu sprechen, was auf jeden Fall nicht hilfreich ist. So, ne, weil da kommt man nicht zu besseren Lösungen, wenn man da jetzt so eine sehr viel Moralin da ins Thema packt.
Also mit Moralin meinst du jetzt, dass man Leute verurteilt und sagt, okay, du gehst das Risiko ein und kriegst dann eventuell Corona, meinst du jetzt, oder?
Ja, du gehst das Risiko ein und gefährdest mich oder so. Also dieses so eine Art so du, ein Zeigefinger auf den anderen. Und man, andererseits ist es so, ich meine, Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis so. Und wir sind, also ich meine, es ist so, wie ich so eingangs sagte, so mit anderen Belastungen gerade, wir sind alle unterschiedlich ausgestattet, um mit diesen aktuellen Belastungen umzugehen. Und ich kann nicht in jemand anderes hineinschauen, so, ne? Also jemand, der, weiß ich nicht, einen festen Partner zu Hause hat, irgendwie so, wo das Sexleben auch noch toll funktioniert, irgendwie so, da hat es jetzt leichter, irgendwie so auf äußerhäusigen sexuellen Kontakte im Moment zu verzichten. Unterstelle ich jetzt einfach mal im Moment. Aber so die Singles, also vor allem, wenn es so war, dass die Kontaktgestaltung viel über Sexualität lief, also was nicht selten ist bei schwulen Männern, dann ist es im Moment schon besonders schwer. So.
Klar,
und,
ja.
Ich finde schon, dass wir da Rücksicht aufeinander nehmen müssen, nicht nur in Bezug auf Infektionsrisiken, also in Bezug auf Corona, sondern auch in Bezug auf die Bedürfnisse sind unterschiedlich gelagert. Und
na, ich finde ja auch einen Punkt ganz interessant. Bei Corona ist ja so, dass ja so, also ich meine, man sagt es so landläufig, ich meine, es gibt ja da auch durchaus junge Leute, die jetzt irgendwie da einen schweren Verlauf hatten, aber dass das ja so ein großer Unterschied ist zum Thema AIDS und HIV, dass so jüngere Leute dann wie so sagen, oder manchmal, gut, nicht alle, aber sozusagen, dass das Gefühl so da ist, irgendwie, okay, das betrifft mich nicht ganz so sehr im Sinne von, dass selbst wenn ich es kriege, ist wahrscheinlich mein Verlauf nicht so schlimm oder so, ne? Und ich meine, weil das ja nur die Zeit ist, wo nur oft ja man sexuell sehr aktiv ist, also dass so ich mir vorstellen könnte, dass dann manchmal dann halt so die Haltung da ist, na gut, okay, ja, selbst wenn ich es kriege, ist es wahrscheinlich jetzt für mich nicht so schlimm oder so.
Ja, also eine Gemeinsamkeit, finde ich, hat so, wenn wir über Corona und Sex reden und dann über HIV und AIDS also sprechen, also eine Gemeinsamkeit hat es auf jeden Fall irgendwie so, weil es geht um schwule Sexualität. Und ich würde schon sagen, also die meisten schwulen Männer haben Erfahrungen mit Diskriminierung oder Stigmatisierungen gemacht. Und das ist besonders so beim Thema Sexualität so zu spüren. Also die schwule Sexualität als Ausdruck so der sexuellen Identität, so als ein Ausdruck davon. So, es geht um Sex, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und wenn man so sehr heteronormativ so erzogen wurde, ist die schwule Sexualität meistens schon irgendwie stigmatisiert.
Klar, ja.
Das ist an der Oberfläche heutzutage vielleicht nicht mehr so wie früher. Aber meine Erfahrung in der Beratung ist irgendwie so, wenn man da so ein bisschen reflektiert oder ins Gespräch geht, irgendwie so gibt's da schon bei vielen, also viel mehr Scham und Schuldgefühle, als man auf den ersten Blick sehen würde.
So, ach wirklich, ne? Ist das ja interessant, okay.
Also und nicht durchgängig, ne? Also nicht,
ja.
Aber ich sehe das immer noch auch durch alle Altersgruppen durch. So, ich sage jetzt nicht immer, schwuler Sex ist immer Schuld und Scham besetzt, also das wäre ja vollkommen übertrieben. Aber ich denke so, es bietet sich mehr dafür an, aufgrund unserer Sozialisation irgendwie so, dass es zu einem Thema wird, irgendwie so, dass auch mit Schuld und Scham behaftet werden kann. Ich meine, die Heterosexualität auch. Natürlich, Sex ist ein schwieriges Thema für viele.
Ja gut, aber wenn du jetzt, ja schon, aber wenn du jetzt sagst, ja. Schuld und Scham, das sind ja zwei schon, sind ja harte Worte. Also so im Sinne von, sagen wir mal, ich hätte jetzt noch nie, also gut, nun bin ich jetzt auch nicht so religiös erzogen, komme auch aus Berlin, also so, ich meine, so ein bisschen anderer Hintergrund, so, aber ich habe doch nie irgendwie das Gefühl gehabt, okay, also meine Sexualität ist Schuld und Scham behaftet, ja, oder so. Ja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ja. Ja, klar, ich meine, es gibt bestimmt auch viele Leute, bei denen ist das anders halt, ne?
Genau, also deswegen irgendwie so finde ich, irgendwie so wollte ich es jetzt nicht so pauschalisieren, es ist natürlich auch so ganz unterschiedlich, aber ich denke so, also auch Personen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben in der Kindheit, in Jugend, irgendwie so, für die ist es dann vielleicht einfach so eine schwieriger so zu der eigenen Sexualität so zu stehen. Also zu
aber würdest du sagen, dass das durchaus, weil du gesagt hast, dass alle Altersgruppen, dass das jetzt auch bei Jüngeren auch durchaus immer noch vorkommen kann? So? Also auch
ich finde, es kommt immer noch vor. Und ich finde, was sich so verändert hat im Laufe der Jahre, ist irgendwie so, dass manchmal so jetzt irgendwie so, weil wir Ehe für alle haben als Beispiel, ne? Oder weil wir in Berlin hier schon schwulen Bürgermeister hatten, so, ne? Also tolle Sachen, tolle Errungenschaften und noch viel, viel mehr, ne? Ja, also klar, irgendwie so, dann entsteht manchmal so ein Eindruck, auch für junge, schwule Männer, ich darf ja keine Probleme mehr haben mit meinem Schwulsein. Aber wenn sie anders erzogen wurden und doch negative Erfahrungen gemacht haben, dann fällt es ihnen manchmal schwerer, heute irgendwie so zu sagen, naja, ich komme nicht so klar. Also wie, ich schaue in die schwule Szene und es hat so den Eindruck, alle kommen super klar und sind alle super glücklich. So, und also wenn man selber dann nicht klarkommt, irgendwie so fällt es dann einfach so schwerer, das manchmal so zum Ausdruck zu bringen, weil dann entsteht dann so eine Art so Erwartung. Also man sollte heute keine Probleme mehr haben mit dem schwul sein. Fast ja, ja.
Und ist das dann, und wenn die Leute das so erzählen, ist das dann eher so am Arbeitsplatz so oder wo, also wo machen, oder in der Familie, wo machen die Leute denn noch so Diskriminierungserfahrungen oder haben sie gemacht? So, also
Ja, in der Familie irgendwie so, oder ich würde sagen, es geht viel, viel früher los. Irgendwie so, die meisten irgendwie so schwulen Männer irgendwie so berichten irgendwie so, dass es Hänseleien auf dem Schulhof gab, irgendwie so. Bevor man überhaupt selber weiß, irgendwie so, dass man schwul ist, da hat man schon kapiert, irgendwie so, das wird von den anderen Jungs so in diesem Fall. Ich meine, die meisten meiner Klienten sind schwule Männer. Also wird schon gesehen, irgendwie so, das wird von den anderen als negativ gesehen. Und wenn das so verinnerlicht wird, also das nennen wir dann, ne, in der Psychologie dann internalisierte Homophobie, also die Homophobie der anderen verinnerlicht man. Und es wird dann irgendwann so zu einem Teil mindestens so des Selbstbildes, auch wenn man andere positive Erfahrungen macht, irgendwie so, die das dann ausgleichen. Ich sage jetzt nicht, dass das bei jedem so ein großes Thema ist, aber es ist bei vielen läuft es einfach
nicht. Nee, aber klar, aber es ist ja so dieser Perfektionswahn, zum Beispiel auch, ich denke auch, zum Beispiel dieser Buddy-Kult ist ja auch so ein Ausdruck, glaube ich, dessen auch, ne? Also von so einer Unsicherheit oder Schuldschatten, gut, wie auch immer man es ausdrückt jetzt, ne? Aber das ist so das Streben nach Perfektion so ist, ne? So.
Ich denke, wenn wir gerade so über Corona und schwulen Sex sprechen, irgendwie so, dann spielt das alles so mit rein. So, weil ich habe nur so ganz zufällig, also gestern bei Instagram gesehen, irgendwie so, es gibt scheinbar auch in den USA irgendwie so Instagram-Profile, irgendwie so Leute, die dann, wenn schwule Sexpartys stattfinden, dass sie dann die Personen dann outen und öffentlich beschämen.
So. Ach, du liebst bisschen, okay.
Ja.
Das habe ich echt gehört, okay.
Schrecklich so. Und sowas habe ich hier jetzt nicht erlebt, irgendwie so. Aber wo ich, aber was man schon hört zum Online-Chat oder so, es ist schon irgendwie so, dass es kritisch gesehen wird, also wenn Personen noch ein Sexualleben haben im Moment aufgrund von Corona. Mhm. So, ne? Und jetzt bei allem Verständnis, also für das Bedürfnis jetzt so die Kontaktbeschränkungen einzuhalten, denke ich, dass es einfach nicht hilft, mit so einer Moralpolitik da zu agieren.
Na, man kann ja sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, das ist ja momentan auch so, die Stimmung ist ja nicht nur, was jetzt Sex betrifft, sondern überhaupt auch so, wo man dann irgendwie so das Gefühl hat, so jedwede Begegnung wird ja schon so ja. mit so einer Schuld belegt, so nach dem Motto, wie, du hast dich getroffen, sogar vielleicht noch mit zwei Leuten oder so, als wo man das Gefühl hat, so, genau. Also alles, was irgendwie mit so mit Nähe.
Hattet ihr Masken auf?
Ja, so, genau. Ja. Also das ist ja eine ganz komische Stimmung, in der wir gerade leben.
Ja, und ich fände es schön, wenn wir, also sagen wir mal, also die Regelungen, die es gerade gibt, irgendwie so, wenn solche Übertretungen, dann wenn so darüber gesprochen wird, ganz normale Übertretungen im Alltag, die einfach mal so passieren oder vorkommen, dass wenn es jetzt Übertretungen im sexuellen Bereich gibt, irgendwie so, dass man da genauso drauf guckt, dass man das nicht unterschiedlich bewertet, so, ne? Also du sagst so, ach doch, auf dein Sexualleben kannst du aber verzichten, aber dass man da mehr Verständnis dafür hab, dass jemand irgendwie so, ja, die Großmutter besucht oder so. Ne? Also so, ich fände es schön und hilfreicher, irgendwie so, wenn man da ein bisschen so wertfreier auf das Thema Sexualität schauen könnte. Es ist ein menschliches Bedürfnis, es ist nicht anders als irgendein anderes Bedürfnis.
Also ich meine, wobei ich jetzt nur so aus meiner Erfahrung sagen kann, ich kenne auch Leute, die da irgendwie auch trotz alledem sich dann auch noch daten und so. Und ich meine, ich werte das gar nicht. Ich finde, muss jeder selber wissen, ich habe dann immer nur zu denen gesagt, ich finde es so, wow, ich finde es irgendwie so mutig. Also weil ich hätte irgendwie, ich könnte das jetzt irgendwie gar nicht so, weil ich so, gut, wobei, vielleicht, wenn ich jünger wäre, aber so, weil es gibt so Leute, die haben da offenbar gar keine Angst oder keine Bedenken oder irgendwie so. Das finde ich dann immer manchmal so ein bisschen erstaunlich. Okay, also es geht alles so weiter wie vorher. So. Also so Fälle gibt es ja auch, ne, die Leute so ein Leben führen, mehr oder weniger wie früher. Ne, so. Und das finde ich manchmal dann schon so ein bisschen erstaunlich. Aber wie gesagt, jetzt ohne Wertung jetzt so. Ne, aber ich wollte dich gerne noch was anderes fragen, und zwar ein kleiner Themenwechsel. Und zwar, ich habe bei mir so gedacht, so, also ich meine, so in diesen 10 Monaten, also man hat ja auch so, ist ja ganz normal, so Moodswings, wo man dann so denkt, so okay, mal so und mancher Tag ist besser und mancher Tag ist schlechter und dann ist mancher Tag dann irgendwie auch schlechter. Wo würdest du denn sagen, gibt es denn so einen Punkt, wo du dazu raten würdest, okay, da ist jetzt so ein Leidensdruck da, da sollte man sich mal Beratung holen? Also würdest du sagen, also ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, jetzt das so allgemein zu formulieren, aber weil so diese Bedrücktheit oder so, ich glaube, das empfinden wahrscheinlich jetzt alle Leute jetzt in der einen oder anderen Form.
Ab welchem Punkt man sich Hilfe suchen soll.
Das wollte ich fragen. Also so ist, kann man das irgendwie so sagen? Also ab welchem Punkt das jetzt vielleicht doch so ein bisschen bedenklich wird, dass man dann doch mal sich Beratung holen sollte?
Also ich finde, jeder, der einen Leidensdruck hat, also kann sich gerne melden und sollte sich ein Gegenüber suchen, irgendwie so, ob das jetzt ein guter Freund ist oder ein Bekannter oder auch ein Professioneller, mit dem man da kurz drauf gucken kann. So. Also ich finde, das ist jedem zu empfehlen. Das hat, ich habe selten gehört, dass das geschadet hat, sagen wir mal so.
Stimmt, ja.
Also ich denke, das kann man jedem empfehlen. Und ich meine, bei manchen wird es dann bei einem Gespräch bleiben. Irgendwie so, dann wird man das vielleicht ein bisschen so miteinander sortieren und so herausfinden, okay, nee, irgendwie so, das reicht mir jetzt und ich brauche da keine weiterführende Hilfe. So, aber für andere irgendwie so wird man vielleicht da doch erarbeiten, nee, da braucht es was anderes oder eine längerfristige Begleitung oder eine intensivere. Aber ich würde, also man muss nicht im Stillen leiden. Also warum auch? Ich meine, das ist, also es gibt in Berlin viele Hilfsangebote, also nicht nur bei uns, sondern da gibt es viele andere Anlaufstellen und die stehen alle zur Verfügung und ich empfehle jedem irgendwie so, naja, red mal mit jemand drüber so und wenn es dann bei dem einen Gespräch bleibt, umso besser so, aber wenn nicht, ja. Irgendwie so, ja, dann auch, es steht dir zu, so.
Aha. Na, ich frage nur, weil es gibt ja vielleicht auch, ja, also vielleicht dann auch so Niedergedrücktheiten, die dann schnell wieder verschwinden oder so, die jetzt nicht so lang an. Aber es ist, deswegen meinte ich, es ist also bei mir immer so tagesformabhängig, ne? Also wo das dann so oft meistens ist okay, aber manchmal denkt man auch so, okay, also es ist ja mal so. Yeah. Aber das hat ist wahrscheinlich auch, weil die Zeit jetzt so lang ist, wahrscheinlich auch ganz normal auch, ne? Weil ich meine, es ist ja jetzt ganz Jahr mehr oder weniger so.
Und jetzt ist gerade Winter, ist die dunkle Jahreszeit, irgendwie so da, es ist sowieso irgendwie so mit der Stimmung, also für viele Personen werden diese dunklen Jahreszeit so besonders schwer, also da kommen viele Dinge zusammen, ja, das stimmt, ja. Mhm. Ja klar, aber ich würde sagen, so wenn man ein paar Dinge selber probiert hat, also wenn man versucht hat, so ein paar Dinge zu unternehmen, irgendwie so draußen an der frischen Luft zu sein, ein bisschen Selbstfürsorge durch was auch immer so betreiben, indem man sich ein bisschen
oder Sport bewegt oder so, oder
versucht Kontakte zu halten, wenn auch nur online mit anderen oder telefonisch, wenn man das so das Gefühl hat, irgendwie so, dass das alles greift trotzdem nicht oder greift zu kurz, irgendwie so, dann sich Hilfe suchen so und mit jemand anders überlegen, ob es da was braucht.
Weil du vorhin Instagram erwähnt hast, ich würde dich gerne fragen, und zwar, es gibt ja auch so bei manchen Leuten so eine Haltung, also die sehr viel im Internet unterwegs sind, auf den Social Media Kanälen, also aus welchen Gründen auch immer, aber ich meine, da kannst du ja auch alles Mögliche nun machen auf den Social Media Kanälen. Wie siehst denn du das? Also das ist ja gut, einerseits ist es natürlich ein schöner Weg, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, aber auf der anderen Seite ist es ja manchmal auch ein bisschen vielleicht auch zu viel oder vielleicht irgendwie auch so eine Pseudo-Kontakt. Also wie beurteilst du dieses Hilfsmittel?
Ich denke so, das hat Für und Wider. Also ich denke auf jeden Fall ist das eine tolle Möglichkeit, durch diese Medien so miteinander in Kontakt zu bleiben. Und ich bin, also jetzt seit Corona, also ne, also persönlich bin manchmal erstaunt, also was jetzt so in psychologischer Beratung an Nähe und Intensität doch möglich ist über diese Medien. Also ich würde das jetzt nicht einfach so abtun und sagen, das ist kein echter Kontakt, sondern da ist oft eine ganze Menge möglich. Ne? Also wie gesagt, so vorhin hatten wir gesagt, irgendwie so manches geht da nicht, irgendwie so, das kann man nicht ausgleichen, das stimmt so. Aber ich würde sagen, für das ist eine gute Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben. Ich denke schon aber, dass es dann manche so Gefahren dabei gibt. Ne? Und das ist einfach so, wenn man sich einloggt online, irgendwie so bei Facebook oder Twitter oder woanders oder einfach so im Internet Nachrichten lesen. Und im Moment gibt es ja mehrmals täglich immer neue Nachrichten mit neuen Zahlen, neuen Einschränkungen.
Keine positiven meistens, ja.
Ja, Virusmutationen oder was auch immer. Und da muss man wirklich aufpassen und da ist man wirklich so gefordert, so eine Psychohygiene so zu betreiben, irgendwie so, wo man versucht, das sehr stark einzuschränken. Weil, also man wird ja merken, irgendwie so, wenn man, sagen wir mal so, also ich nehme mir vor, nur einmal am Tag Nachrichten zu gucken. Also ich muss auch zugeben, das gelingt mir nicht immer, weil ich merke irgendwie so, wenn ich mich einmal eingeloggt habe, irgendwie, dann kann ich mich total verlieren und noch mehr Informationen.
Ja, man kann Stunden dazu bringen.
Ja, das hat auch eine süchtige Wirkung, auf jeden Fall. Ne? Also das wissen wir auch so von Facebook, wenn die Seite dann immer wieder so aktualisiert wird, irgendwie so, das ist ein bisschen wie vom Spielautomat. So, und ich denke, da muss man schon aufpassen. Irgendwie, da muss man versuchen, das stark einzuschränken. Und wenn ich das nur einmal am Tag mache, dann merke ich auch, dass ich die wesentlichen Neuigkeiten auch nicht verpasst habe, nur durch einmal Nachrichten schauen. Also zu versuchen, das stark einzuschränken. Zu Tischränken so und vielleicht auch nicht zu spät abends so, ne? Also viele Leute schlafen schlecht im Moment, also ja, dass man sich auch vornimmt, so ab einer bestimmten Uhrzeit keine Bildschirme mehr zu schauen, irgendwie so 1-2 Stunden vorm Schlafen gehen. Also was immer man selber hinkriegt, so aber auf jeden Fall so aufregende Nachrichten mit den neuen Schreckensnachrichten irgendwie so möglichst so zu vermeiden, weil ne, dann entsteht ja so ein das wirbelt zu sehr auf und das tut uns nicht gut. So, wir müssen uns informieren, klar, aber wir müssen uns nicht unnötig aufregen durch zu viele Informationen.
Ja.
So, also da ein bisschen so Selbstdisziplin anwenden, das tut gut, auch wenn es schwerfällt.
Bisschen Social Media Diät zu machen oder Nachrichtendiät zu machen.
Newsfast heißt es. Ne?
So Newsfast heißt es.
Newsfast, ja, mal eine Auszeit nehmen von Nachrichten.
Kenne ich gar nicht, das
Gucken,
Wort.
Gucken, ob die Welt sich so derart verändert hat, wenn man wieder anfängt.
Das ist ein bisschen so wie im Urlaub, ne, wo man auch wenig Nachrichten guckt und man merkt, wie die Welt steht eigentlich noch, wenn man das. Ich würde gerne mal sozusagen das Band mal so vorspulen und jetzt stellen wir uns mal vor, also hoffentlich jetzt sagen wir mal Ende des Jahres oder so, dass die Pandemie dann überwunden ist. Da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir noch drüber sprechen und zwar über mehrere Punkte. Und zwar das eine ist, glaubst du, dass punkto, also ein Thema ist ja Sexualität, Intimität und so weiter, dass sich das möglicherweise durch die Pandemie dauerhaft verändert hat? Glaubst du, möglicherweise das ist so oder dass, wenn die Pandemie vorbei ist, das ist alles so wieder back to normal und die Leute sind dann wie vorher im Prinzip?
Ich finde es sehr schwer abzuschätzen.
Ja, deswegen stelle ich dir die Frage auch. Das ist eine interessante Frage. So.
Also ich denke, das, was wir vorhin sagten, es verlagert sich man viel mehr ins Internet, als es sich eh schon verlagert hatte. Ich denke, irgendwie so, davon bleibt auf jeden Fall irgendwas, dass da mehr im Internet stattfindet als vorher. Aber eigentlich so, wenn ich an Schule, Sexkultur denke, bin ich da ganz optimistisch, dass nach der Pandemie, dass da wieder neue Dinge aufgebaut werden, so dass es da wieder kreative Möglichkeiten der sexuellen Begegnung, dass es die alle wieder geben wird, weil ich meine, die haben ja AIDS schon so durchgemacht irgendwie so und das hat die schwule Sexualität natürlich geprägt so, aber auch nicht so, nicht zerstört so. Also ich bin ganz optimistisch irgendwie so, dass wir da gute Wege werden finden, also wieder.
Ja, weil die Leute wahrscheinlich auch so ein gewisses Nachholbedürfnis auch haben, ne? So,
vielleicht, so, ja, genau.
Ja.
Vielleicht, und für manche andere werden sie vielleicht die Zeit genutzt haben, so die Rolle von Sex in ihrem Leben so zu reflektieren und da ein bisschen Abstand zu gewinnen und zu merken, ach naja, es sind mir ein paar andere Dinge sind eigentlich wichtig und die gehen im Alltag manchmal verloren und während der Corona-Zeit haben sie dann andere Dinge entdeckt. Also ich habe schon auch so mit Leuten gesprochen, die jetzt angefangen haben mit alten Hobbys, so.
Ja.
Malen oder so, oder weiß ich nicht, andere Dinge, die.
Ja, man so ein bisschen weniger ist, könnte ja auch mehr sein, unter Umständen auch so, ne?
Ist ja sowohl als auch. Ne?
Ja.
Es wird was verändern, aber nicht.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig, in welcher Lebensphase du bist auch, ne? So in welcher, wie alt du bist, also, ne? So,
ja.
Aber was ich dir auch gerne fragen würde, und zwar, das ist ja auch so eine reale Sorge, dass du. Hoffen wir nicht, aber dass ja auch so Strukturen wegfallen im Sinne von, dass jetzt möglicherweise jetzt irgendwie ein Ort, eine Bar, eine Institution dauerhaft schließen muss, weil sie es dann doch nicht über die Krise geschafft haben. Glaubst du so, diese ganze Struktur, die wird so bleiben, dass die meisten das dann doch schaffen? Oder hast du die Sorge, dass das vielleicht dann doch auch dauerhaft was verändern wird, möglicherweise zum Negativen?
Ich kann es wirklich nicht einschätzen, Michael. Ich bin da so kein Experte auf dem Gebiet, aber ich meine, was ich so mitkriege, irgendwie so ist, dass viele Clubs und Bars irgendwie so auch vor Corona irgendwie so, dann ist es immer plus minus null am Monatsende und dass jetzt irgendwie so Corona dann wirklich so existenzbedrohend ist. Und da bin ich gespannt, irgendwie so was von diesen Orten dann übrig bleibt. So. Und ich finde es auf jeden Fall sehr bedauerlich, wenn da viele Dinge irgendwie so nach Corona irgendwie so nicht mehr da sind. Irgendwie so, das ist auf jeden Fall zu befürchten. So,
naja, ich warte so deswegen, weil du gesagt hast, dass Leute wieder so andere Dinge entdecken, dass möglicherweise die Leute auch so entdecken, okay, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt dreimal die Woche ausgehen oder so. Was natürlich bedeutet, dass dann auch da weniger Geld ausgegeben wird, ne, so.
Ja, also ging mir auch gerade durch den Kopf irgendwie so, dass vielleicht das, was vorher da war, nach der Pandemie nicht mehr da ist, aber dafür was anderes ich weiß nicht, klingt erstmal so ein bisschen schwammig irgendwie so, aber dass es den einen bestimmten Club nicht mehr gibt, aber dafür was anderes, irgendwie so was einen anderen Schwerpunkt hat, das weiß ich nicht. Irgendwie so. Ich war eigentlich so ganz optimistisch, irgendwie so, dass in dieser bunten Stadt irgendwie so sich da Dinge wieder entwickelt werden, aber vielleicht irgendwie so das, was vorher da war, irgendwie so nicht in dem Umfang immer da ist nach der Pandemie.
Na, ich finde es so ganz interessanten.
Ja, die betroffen sind, das ist natürlich sehr schwer
und bedauerlich. Ich finde es so einen interessanten Punkt, also ob jetzt eigentlich so, selbst wenn jetzt irgendwie Impfungen und so alles durch ist und so weiter, ob sich da jetzt eigentlich dauerhaft was verändern wird. Also, aber das ist natürlich in der Tat jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sagen, ne? So, weil man aber mal gucken muss, wie sich da was überlebt und wie überlebt oder so. Also, aber spannend ist es auf jeden Fall. Ja. Connor, danke, dass du da warst. Das war sehr spannend. Danke dir. Danke dir. Ich würde aber gerne noch, bevor wir Schluss machen, noch mal fragen, also wenn man jetzt wirklich, wie du gesagt hast, Beratung ist ja immer gut. Ja. Also wenn man irgendwie Sorgen hat. Wenn man euch erreichen will, das würde ich gerne noch besprechen. Und zwar, wie läuft denn das jetzt? Also da habt ihr dann irgendwie so einen terminlichen Vorlauf, dass ihr sagt, okay, also musst jetzt noch 2 Wochen warten. Also wie kann ich euch erreichen?
Also der erste Schritt wäre einfach immer, dass man sich bei uns meldet, ob so telefonisch oder über die Homepage so der Schwulenberatung, schwulenberatungberlin.de. Da gibt es ein Kontaktformular, dass man sich einfach meldet. Und wir melden uns recht zügig zurück. So, also wir können nicht sagen, dass wir dann immer sehr kurzfristig ein Gespräch anbieten können, aber wir melden uns auf jeden Fall zurück und gucken erstmal so, wie dringend das ist oder kann das ein paar Tage eher so warten oder eventuell auch ein bisschen länger. Und ja, aber auf jeden Fall so melden und dann sortieren wir, ne? Also wenn wir dann also selber nicht zum Gespräch einladen können, also recht kurzfristig irgendwie so, dann geben wir dann einen Hinweis irgendwie so, dass es vielleicht irgendwie so einen Tag später eine Gruppe gibt oder sowas, wo man die Zwischenzeit überbrücken kann. Aber auf jeden Fall gerne melden irgendwie so und dann sortieren wir.
Aber ist es jetzt schon möglich, also wenn ich jetzt sage, okay, dieses ganze Online-Ding ist jetzt nichts für mich, also ich würde gern zu euch kommen, das ist jetzt schon theoretisch oder praktisch möglich?
Es ist theoretisch möglich, ne, oder auch praktisch möglich, ja, wir versuchen ist natürlich auf ein Minimum zu halten, irgendwie so, damit die Risiken für alle auf ein Minimum bleiben, also für alle Besucherinnen, aber auch so für uns Kolleginnen, irgendwie so, die dort arbeiten, ja. Aber am besten so, also mit uns besprechen und dann sortieren wir irgendwie.
Naja, klar, je nachdem, wie dringend es ist, ne, so.
Ja, und manchmal ist es so, manche sagen so, ach, das habe ich noch nie gemacht zur Videoberatung oder Telefonberatung, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie so, und dann probiert man es aus, irgendwie so, und dann geht's. So, ne, also das gibt's auch, so.
Ja, klar, ich meine, man hat sich auch ein bisschen dran gewöhnt und mittlerweile so. Ja, ne? Aber was ich vorhin gesagt habe, aber ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Also da können wir vorstellen, wenn man sich das noch nicht so kennt, dann ist es ein bisschen, wenn ich jetzt meinen Berater kenne, dann ist es sicherlich ein anderes Gesprächsniveau oder so, ne? Wenn ich jetzt so wie frisch zu. Aber gut, das kann man ja dann alles mit euch besprechen.
Genau, genau. Und irgendwann sind wir wieder voll hochgefahren, hoffentlich, so, ne? Und wieder alle vor Ort.
Ja, im Sommer hoffen wir mal, ne? So.
Würde ich auch denken.
Dass wir wenigstens mal draußen dann wieder mal irgendwie anstoßen können oder irgendwie uns mal eine schöne Zeit haben können. Ja, Connor, dir alles Gute auch der Schwulenberatung und so weiter, ne? Und dann, danke, dass du da warst. Danke. Ja. Bis dann. Tschüss.
Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.